Media. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Medienrot-Podcasts. Heute tauchen wir ein in die Welt der Medienbeobachtung in der Schweiz. Und zwar mit jemandem, der sich richtig gut auskennt, Kai Gerwig, Geschäftsführer der Landau Media Schweiz AG. Wir sprechen darüber, wie sich Medienmonitoring verändert hat, was die Schweizer Medienlandschaft so besonders macht und wie Unternehmen heute gezielt Informationen aus der Medienflut herausfiltern können. Außerdem geht es um spannende Themen wie künstliche Intelligenz, Mehrsprachigkeit, aktuelle Trends im Medienverhalten und warum es manchmal entscheidend sein kann, zu wissen, was nicht gesagt wurde. Willkommen Kai, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Nicole, vielen Dank nochmal für die Einladung.
Sehr gerne. Lieber Kai, für alle, die dich noch nicht kennen, wer bist du und was machst du bei Landau Media Schweiz?
Ja, ich bin 48 Jahre alt und mittlerweile gut 25 Jahre in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche zu Hause. Davon mittlerweile 6 bei Landau Media. Meine Aufgabe bei Landau Media ist, ich bin der Geschäftsführer der Schweizer Niederlassung. Und das ist meine Kernaufgabe und die ist sehr vielfältig.
Wie bist du denn persönlich zum Thema Medienbeobachtung gekommen?
Landau Media gründete im Jahre 2018 eine Schweizer Tochtergesellschaft. Und die Eigentümer, also respektive das war der Beirat, Karl-Eduard Meyer, der kam damals auf mich zu, weil zum damaligen Markteintritt Insights zu der Schweizer Kommunikations- und Medienbranche gefragt waren. Edu und ich, wir kannten uns von der dpa-Tochter News Aktuell. Er war dort Gründer und ich leitete viele Jahre die Schweizer Niederlassung. Und ich hatte schon verschiedene Berührungspunkte, natürlich auch zuvor schon mit Medienbeobachtung. Aber wenn ich ehrlich bin, war das eigentlich dem Netzwerk geschuldet, dass ich in dieser Branche gelandet bin.
Kai, wenn dich jemand fragt, was ist eigentlich Medienbeobachtung? Was antwortest du demjenigen?
Ja, man muss etwas differenzieren. Oft passiert das ja im privaten Umfeld und da sogar relativ häufig. Ja. Also differenzieren im Sinne von, wer ist der Ansprechpartner? Muss ich es einem Kind erklären oder einer erwachsenen Person, die unter Umständen auch schon einen Hintergrund hat? Aber eigentlich ist es relativ einfach. Und zwar, wenn Unternehmen, Organisationen und Behörden, die wollen oder müssen wissen, wie sie in den Medien stattfinden. Die Berichterstattung kann ja die öffentliche Wahrnehmung und damit auch die Reputation des Unternehmens oder einer Marke sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Jetzt wirkt sich natürlich beides auf den Absatz aus oder vielleicht im Falle von Behörden auf die Glaubwürdigkeit oder das Vertrauen in die Institutionen. Letztlich ist man also gut beraten, nicht nur wahrheitsgemäß zu kommunizieren, sondern vor allem auch so zu handeln. Nun, jetzt bin ich etwas abgewichen. Ich komme zurück zu deiner Frage. Hier Medienbeobachtung. Ich meine, es gibt ja eben abertausende Quellen, in Print, Online, Radio, TV und Social Media. Und deshalb benötigen Unternehmen, Organisationen einen Dienstleister, weil man praktisch unmöglich diese Berichterstattung aus allen Gattungen selber einsammeln kann. Wir bereiten die dann auch entsprechend auf und mit eigenen Bordmitteln ist das, wie gesagt, eigentlich unmöglich. Und genau da kommt dann Landau Media ins Spiel.
Und Kai, was ist der Unterschied zwischen Medienbeobachtung und Medienanalyse?
Der Unterschied zwischen Medienbeobachtung und der Analyse liegt vor allem eigentlich darin, dass bei der Medienbeobachtung die Berichterstattung systematisch eingesammelt wird, dann aufbereitet und dargestellt. Bei der Analyse, die geht dann einen Schritt weiter. Da ist es so, dass die auch inhaltlich, sei es qualitativ oder quantitativ, analysiert wird, um über die Berichterstattung hinaus zusätzliche Erkenntnisse zu gewinnen.
Du hast vorhin schon die verschiedenen Medienarten kurz angesprochen. Welche Medienarten stehen denn in der Schweiz aktuell besonders im Fokus? Ist es eher Print, Online, Social Media oder TV, Radio?
Ich glaube, man kann diese Frage nicht so pauschal beantworten. Das hängt ja auch davon ab, in welcher Situation sich ein Unternehmen oder eine Organisation befindet. Hierzulande ist es so, dass die allermeisten unserer Kunden tatsächlich alle Mediengattungen überwachen und das konsequent. Einzig bei Social Media gibt es da und dort natürlich SpezialistInnen in der Organisation und die nutzen dann vielleicht noch einmal andere Tools als die eines Generalisten wie das Landau Media. Ist. Aber vielleicht ist in diesem Kontext die Frage eigentlich interessanter, ob die Medien noch den gleichen Stellenwert in der Unternehmenskommunikation genießen, wie das früher der Fall war. Und da würde ich klar Nein sagen.
Okay, wo würdest du sagen, hat sich da der Fokus hin verschoben?
Das ist einfach so, dass die Unternehmenskommunikation heute vielfältiger denn je ist. Und da ist es dann schon so, dass die Medien zwar ein sehr wichtiger Stakeholder sind, aber nur einer unter zahlreichen. Also ja, die Medien sind wichtig für die Unternehmenskommunikation, aber natürlich dennoch einfach einer unter vielen Stakeholdern.
Was ist denn, würdest du sagen, das Besondere an der Schweizer Medienlandschaft, vielleicht auch im Vergleich zur deutschen Medienlandschaft?
Also im Vergleich zu der deutschen Medienlandschaft muss man vielleicht einmal festhalten, dass ja beide Medienmärkte nach wie vor eine große Vielfalt haben. Und das ist ja längst nicht in allen Ländern gegeben, wie wir wissen. Also wenn man jetzt ganz einfach mal einen Blick nach Österreich richtet, da gibt es vergleichsweise oder auch verhältnismäßig deutlich weniger Publikationen. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass Österreich etwa ein Negativbeispiel wäre. Eben da gibt es natürlich diverse Länder auf dieser Welt, wo die Medien ausschließlich staatliche Interessen vertreten zum Beispiel. Jetzt rundgebrochen und ganz konkret zu der Schweiz, da ist es sicherlich die Mehrsprachigkeit. Also jetzt in der deutschsprachigen Schweiz liest eigentlich niemand die französischsprachigen Publikationen oder schaut auch nicht, hört und schaut nicht gerade TV in den anderen Sprachen und umgekehrt. Das ist sicherlich eine Eigenheit, die den Schweizer Medienmarkt auszeichnet.
Wo du gerade die Mehrsprachigkeit ansprichst, Kai, welche Herausforderungen bringt das denn für eure Arbeit mit sich?
Ja, das ist eine gute Frage, weil die Mehrsprachigkeit ist natürlich sowohl für uns in der Produktion, aber auch für unsere Zielgruppe eine grundsätzliche Herausforderung. Die müssen natürlich alle mehrsprachig kommunizieren, vor allem wenn es beispielsweise Kantone, also das wären ja Bundesländer in Deutschland, zweisprachig sind, dann sind auch die Amtssprachen zweisprachig. Das heißt, man muss alle Medienmitteilungen, Websites, Vertriebsmaterial etc. muss mehrsprachig bereitgestellt sein. Bedeutet für uns als Dienstleister, aber auch für die Kundenseite, dass Mehrsprachigkeit also erst einmal einfach teuer ist. Für uns als Dienstleister auf der anderen Seite bedeutet es auch, dass wir selbstverständlich alle Sprachregionen abdecken müssen und auch das, weil man dann vielleicht weniger skalieren kann, auch das macht bestimmte Dinge natürlich teurer. Aber es ist ja nicht nur der Kostenaspekt. Also es ist ja für die Schweiz, also gerade für die Schweiz auch eine kulturelle Bereicherung, diese Mehrsprachigkeit. Aber es ist eben auch aufwendig.
Du hast vorhin schon kurz angesprochen, dass jemand, der in der deutschsprachigen Schweiz lebt, jetzt eher nicht die französischsprachigen Medien konsumiert. Siehst du ansonsten noch Unterschiede im Medienverhalten zwischen Deutschschweiz, Romandie oder dem Tessin?
Ja, also nach meiner persönlichen Einschätzung ist das Medienverhalten der konsumierenden Personen, also der Gesellschaft, die unterscheidet sich eigentlich nicht. In der Regel lesen die Schweizerinnen und Schweizer ihre lokalen Medien oder konsumieren lokale Medien in ihrer Sprache. Und da spielt die Sprache dann an sich eigentlich keine Rolle, weil es ist einfach die gesprochene Sprache da vor Ort. Anders ist es vielleicht für die Verlage. Ja, denen käme es natürlich entgegen, wenn ihre Auflagen entsprechend größer wären ohne diese Sprachgrenzen.
Wir bewegen uns ja gerade im Medienumfeld mit einer besonders spannenden Entwicklung. Ich werfe jetzt nur mal das Stichwort KI rein, aber generell, Kai, lass uns doch über den technologischen Wandel sprechen. Wie hat die Digitalisierung die Medienbeobachtung bereits verändert und wie verändert sie sich dadurch weiterhin?
Es kommt jetzt natürlich darauf an, an was man die Digitalisierung festmacht. Wenn wir uns im Falle der Medienbeobachtung an die Digitalisierung denken, dann kommt mir als erstes eigentlich der Weg weg von Print, von Clippings auf Papier, die ausgedruckt werden auf Papier zum Beispiel oder die mit Papier produziert werden müssen in den Sinn. Auch das ist im Übrigen ein deutlicher Unterschied zwischen den deutschen und dem schweizerischen Medienmarkt. Also hierzulande ist es so, dass eigentlich seit vielen Jahren nur digital produziert wird. Also da hat diese Digitalisierung schon längst stattgefunden. Das hat nicht zuletzt auch mit Lizenzierungskosten zu tun. Das heißt, in Deutschland sind digitale Medien, also sprich digitalisierte Printinhalte deutlich teurer zu lizenzieren, als es hierzulande der Fall ist. Also insofern ist es legitim, dass Kunden in Deutschland auch auf Papier beliefert werden wollen, weil es günstiger ist, aber hierzulande ist es nicht der Fall. Also Digitalisierung Optimierung ist für uns dann letztlich ein Produktionsaspekt, weil wir anders produzieren können, letztlich auch kostengünstiger, als wenn wir wie damals zu Beginn der vierten Gründung in Deutschland, wo wir natürlich alles per Hand haben ausschneiden müssen. Aber das ist heute natürlich nicht mehr der Fall.
Ja, ist natürlich eine Arbeitserleichterung, ne, wenn man alles digital bearbeiten kann, ohne jetzt wirklich dazustehen, zu schnippeln, zu kleben, zusammenzubauen. Viel angenehmer.
Ja, sicherlich. Und also vor allem auch auf der personellen Seite ist es natürlich deutlich weniger aufwendig, als wenn man da mit den Scheren in der Hand steht und Dinge ausschneiden muss. Auf der anderen Seite hat man dann auch hohe Investitionskosten in IT. Also das ist dann halt immer, aber ich meine, man kann sich ja dem Fortschritt nicht verwehren. Ne?
Apropos Fortschritt, apropos KI, nutzt ihr bei Landau Media in der Schweiz schon KI-gestützte Tools? Und wenn ja, was machen die? Was können die?
Ja, also grundsätzlich, wie viele andere Unternehmen auch. Also wir setzen natürlich in allen Bereichen KI ein. Wir nutzen KI intensiv in der Produktion, aber natürlich dann auch in der Analyse. Und wir setzen KI auch in den Anwendungen für unsere Kunden ein. Und was die machen, was die nutzen oder was sie eben auch nicht machen können, das ist, finde ich, auch sehr spannend. Weil jetzt gerade in der Auswertung und der Verarbeitung von umfangreichen Daten zum Beispiel erhöht die KI die Effizienz natürlich deutlich. Was man ja so gemeinhin nutzt, sind ja diese Large Language Models, also diese LLMs wie ChatGPT und Co. Und die leisten eine gute Arbeit im Bereich des kontextbezogenen Textverständnisses oder in der Zusammenfassung von Inhalten zum Beispiel. Jetzt in der Medienbeobachtung gibt es ja noch andere Aspekte, die es etwa zu analysieren gilt, nämlich Themen oder Sentiment und solche Dinge. Und das sind dann in der Regel eben andere KI-Lösungen als diese LLMs wie ChatGPT und Co., die für diesen Anwendungsfall gefragt sind. Das heißt aber auch, dass eine hohe Qualität jetzt in unserem Business kann man nicht ausschließlich mit ChatGPT herstellen. Da ist dann oft auch nochmal gefragt, dass man bestimmte Daten trainieren muss, gerade dass diese individuellen Daten auf Kundenseite ein Training erfahren müssen, damit man diese inhaltlichen Kontexte besser herausschälen kann. Und ich denke, das geht oft etwas vergessen, auch in der Betrachtung der Kosten, weil sobald man eben Daten trainieren muss, dann wird es eben auch teuer. Und wenn es teuer wird, um da vielleicht noch einen Punkt zu machen, dann ist es ja halt eben oft so, dass bei kleineren Datenmengen Stand heute, das möchte ich betonen, Stand heute, es eigentlich dann durchaus günstiger sein kann, wenn das nach wie vor Menschen lösen, als wenn man da Daten durch eine KI jagt. Aber letztlich, ja, wir beschäftigen uns natürlich intensiv mit dem Thema.
Wo genau siehst du denn aktuell vielleicht die größten Chancen, aber vielleicht auch Risiken durch neue Technologien?
Ja, für uns als Dienstleister sehe ich eigentlich eher Chancen, vor allem auch in der Kombination von eben verschiedenen KI-Modellen und deren Stärken. Persönlich bin ich sowieso eher opportunistisch veranlagt, also ich sehe da schon eher Chancen für uns und auch für die Gesellschaft insgesamt. Aber ich würde mich jetzt auch nicht zu den KI-Experten dieser Welt zählen. Aber nach meiner persönlichen Einschätzung finde ich, dass diese generative KI, wie man ja sagt, den ChatGPT-Modellen, dass die ja aus meiner Sicht eigentlich harmlos sind. Also wenn du von Gefahren sprichst, dann sind es wahrscheinlich eher andere Anwendungen, mit welchen so der Otto-Normalverbraucher gar nicht in Kontakt kommt. Also so die Systeme, diese Autonomen der Militärs zum Beispiel, also wenn wir von Gefahren sprechen in Technologie, das sind dann das vielleicht eher diese Dinge, aber nicht so, was wir jetzt im Alltag nutzen wie ChatGPT. Also da sehe ich, ich meine, klar, es gibt vielleicht da und dort Arbeitsplatzrisiken, die man jetzt auch nicht einfach banalisieren soll, aber die Gefahren sind da aus meiner Sicht an einem kleinen Ende.
Ja, ich hatte nur zuletzt ein Thema, was ich wirklich, wirklich gruselig fand. Und zwar war doch jetzt die Frist abgelaufen, um zu widersprechen, dass der Meta-Konzern die Postings, die man so gemacht hat, nutzen kann, um seine KI zu trainieren. Und dazu hatte ich einen Artikel im Spiegel gelesen, dass der Hintergrund dieser KI-Trainings von Meta wohl darauf hinausläuft, dass Mark Zuckerberg gesagt hat, er stellt sich das so vor, dass wir alle später KI-generierte Freunde haben. Weil wir haben ja alle nicht genug Freunde und es gäbe dann aufgrund dessen, dass die KI ja lernt, sich wie ein Mensch zu verhalten und zu reagieren auf Social-Media-Postings, Bilder, dann KI-generierte Freunde bekämen. Und das finde ich ein bisschen gruselig.
Das ist mir persönlich jetzt neu, aber ich meine, es wird auch nicht die letzte gruselige Anwendung bleiben. Der Punkt ist halt einfach, weißt du, wenn man zurückdenkt an den Beginn der Industrialisierung, ich meine, ich glaube, wir sind jetzt da, wo man damals bei den Dampfmaschinen war, wir stehen ja ganz am Anfang. Und die Herausforderung wird sicherlich sein, dass man eben gewisse Regeln findet, damit man das im Griff hat. Aber ich persönlich mache mir schon auch Sorgen. Ich meine, was will man kontrollieren, wenn etwas deutlich intelligenter ist als die Menschheit selbst? Dann wird es dann vielleicht schwierig. Aber man kann sich dem, ich glaube, wir müssen dem Thema dennoch offen entgegentreten, weil aufhalten kann man es ja sowieso nicht mehr.
Nein, da hast du absolut recht. Aber auch so ein Thema gerade in der Berichterstattung in Nachrichtenmedien, woher weiß ich eigentlich noch, ob ein Bild echt ist oder ob es KI-generiert ist? Wie kann ich das noch nachprüfen als jemand, der sich jetzt nicht tagtäglich im Medienbusiness bewegt und um solche Dinge weiß?
Ja, das ist eine weitere Herausforderung und mittlerweile gibt es ja durchaus, also gerade Google hat ja wieder kürzlich Videos gezeigt, die man praktisch nicht mehr unterscheiden kann. Also ich bin da sehr dafür, dass man, es gibt Initiativen auch, also jetzt hierzulande, die Medienkompetenz der Jungen fördern, wo man vermittelt, worauf man eben achten soll, damit man bestimmte Dinge feststellen kann, aber du hast schon recht, also das wird immer wie besser und es wird schwierig zu wissen, was jetzt da echt und was nicht echt ist. Aber ich möchte da, glaube ich, gleich eine Lanze brechen für die professionellen Medien. Also es ist schon auch deren Aufgabe und Funktion, die Bevölkerung dahingehend zu informieren, eben professionell zu recherchieren und mit faktengestützten Nachrichten, wenn man sich halt nur in der Social-Media-Bubble bewegt, ohne dass man auch professionelle Nachrichten kommuniziert, dann besteht halt die Gefahr, dass man dann Dinge mitnimmt, die dann vielleicht eher fake sind.
Und auch, also du hast den wichtigen Punkt der Ausbildung und Befähigung gerade von Kindern schon angesprochen. Das kann eigentlich gar nicht früh genug anfangen in der Schule. Und leider, also in Deutschland ist es so, dass das Thema wenig Platz hat an den meisten Schulen. Klar, Eltern sind da absolut auch in der Pflicht, aber gerade wenn man sich so Dynamiken auf dem Schulhof anguckt, da ist auch die Schule durchaus in der Pflicht, die Kinder ein bisschen zu befähigen, damit sie lernen, wie man mit solchen Medien umgeht und auch kritisch zu hinterfragen, ist das jetzt echt oder nicht?
Das findet so sicher meine Unterstützung, ganz genau.
Kai, zurück zu Landau Media. Was sind denn eure typischen Kunden in der Schweiz? Sind das eher Unternehmen oder Behörden oder Agenturen? Oder alles?
Ja, alles würde ich sagen. Weißt du, ich habe ja schon zu Beginn erwähnt, wir sind jetzt seit 6 Jahren hierzulande mit einem eigenen Standort präsent und wir wachsen seither oder praktisch von Beginn weg relativ stark. Ja. Und wir freuen uns mittlerweile auch über hunderte Aufträge. Und, aber jetzt ganz konkret auf Branchen oder auf Kundengruppen bezogen, da sind wir ehrlicherweise nicht sehr wählerisch. Wir nehmen, bei uns sind alle willkommen. Also wir suchen uns schon eine Mischung, um da konkret zu sein. Also wir wollen schon aus allen Branchen, aus allen Bereichen suchen wir uns Kunden. Das ist gerade zu Beginn war das wichtig, weil im Wachstum oder im Aufbau muss man sich auch auf Referenzkunden beziehen können. Das ist zentral und deshalb war es uns immer wichtig, dass wir eine gewisse Breite haben in unserer Kundengruppe, Bestandskunden, womit wir uns auch auf bestimmte Referenzen beziehen können, sage ich mal. Ja.
Was bringt denn professionelle Medienbeobachtung ganz konkret für Kommunikations- oder Marketingabteilung? Du hast vorhin schon gesagt, dass es für Unternehmen wichtig ist, wie über sie gesprochen oder geschrieben wird, weil das auch Auswirkungen auf die Absätze haben kann.
Weißt du, man kann einfach Clippings lesen, also das ausgeschnittene, der ausgeschnittene Artikel aus einer Printpublikation nennt man ja Clippings und derselbe Begriff verwendet man auch, wenn das jetzt aus Radio-TV-Beiträgen oder aus Online-Publikationen kommt. Also man spricht da von Clippings. Und die kann man einfach lesen oder man versucht aus der Berichterstattung zum eigenen Unternehmen oder des Wettbewerbs oder der Branche zusätzliche Erkenntnisse zu gewinnen, um damit eben auch handlungsfähiger zu werden. Und letzteres halte ich jetzt gerade auf Landau Media bezogen für eine große Stärke. Wir können eigentlich für jedes Budget passende Lösungen finden. Also sei es, die Kunden machen bestimmte Dinge selbst, also mit Hilfe unseres Media Intelligence Portals, identifizieren da beispielsweise, wir hatten vorher schon mal das Thema Analyse, identifizieren da bestimmte Themen oder sie lassen sich solche Erkenntnisse eben mit Hilfe von Technologie oder den bereitgestellten Features automatisiert darstellen oder sie suchen sich oder holen sich zusätzliche Leistungen in Form von menschlicher Expertise direkt bei uns und kaufen das zusätzlich ein. Und die Summe dieser Dinge, die man eben einsetzen kann, über das Clippingslesen hinaus, versetzt eine professionelle Kommunikationsabteilung eben in der Lage, Erkenntnisse zu gewinnen und ihre Kommunikation auch entsprechend aufgrund dieser Erkenntnisse besser auszusteuern.
Hast du vielleicht ein Praxisbeispiel für uns, das mal zeigt, wie Medienbeobachtung einen echten Unterschied machen kann?
Ja, inwieweit die Medienbeobachtung einen Unterschied machen kann, hängt ja irgendwo auch vom Professionalisierungsgrad der Unternehmenskommunikation in einer Organisation ab. Aber wie ich schon zu Beginn gesagt habe, ich meine, wenn wir jetzt dieses Beispiel nehmen von der positiven oder von der negativen Reputation, wenn sie negativ ausfällt, kann das eben auf den Absatz Einfluss haben und das gilt es dann frühzeitig zu erkennen. Und die klassischen Beispiele sind eigentlich jene von Shitstorms oder Krisensituationen. Wenn man da kein Monitoring hat, dann ist es halt schwer, über die mediale Berichterstattung, das ist ja so eine Stimme, um festzustellen, wie das vielleicht dann auch in der Bevölkerung wirken kann. Ist die Berichterstattung positiv, dann kann man bis zu einem gewissen Grad davon ausgehen, dass auch die Bevölkerung oder die Kunden Dinge eher positiv bewerten. Und wenn es umgekehrt ist, ist es halt das andere der Fall. Und das zu erkennen, ist halt unglaublich wichtig. Also eben Shitstorm, Krisen, das sind so klassische Dinge aus dem Alltag, wo die Medienbeobachtung mit Sicherheit einen Unterschied macht. Und ansonsten ist es halt einfach Blindflug. Und das ist sicherlich nie gut.
Kai, lass uns nochmal den Blick Richtung Zukunft richten und so einen kleinen Ausblick starten. Welche Trends siehst du denn aktuell im Bereich Medienmonitoring?
Ja, ich meine, das Thema KI hatten wir uns ja schon ausgiebig darüber ausgetauscht. Also das ist sicherlich ein Trend. Ich meine, da gibt es in Anführungszeichen auch Druck von Kundenseite. Die wollen natürlich auch effizienter werden und das gibt auch Druck auf die Kosten. Aber es gibt schon noch andere Dinge, die durchaus spannend empfinde. Zumindest in meiner Wahrnehmung gewinnt das Communication Controlling eben zunehmend an Bedeutung. Was ist das konkret? Da geht es ja nicht darum, dass man ja die Berichterstattung analysiert und das machen die größeren Unternehmen natürlich schon lange. Die wollen oder mussten ja eigentlich schon lange wissen, ob ihre Kommunikationsmaßnahmen einen Impact erzeugen. Und die müssen das auch darstellen können. Und den Trend, den ich feststelle, wir hatten das damals dann mit den Newsrooms so, also die Organisationsstruktur in den größeren Unternehmen, die sich wie in Anführungszeichen Redaktionen organisieren und nicht mehr in Kanälen denken, sondern in Themen. Und dieser Trend, dass eben auch kleinere Organisationen damit beginnen, sich mit der kommunikativen Bewirtschaftung von strategischen Themenfeldern zu beschäftigen, das ist für mich auffällig.
Was würdest du sagen, wie beeinflusst das eure Arbeit?
Wir versuchen dann natürlich entsprechend Features bereitzustellen, die dem Rechnung tragen. Generell ist es so, dass ja der ganze Medienmarkt oder die Kommunikationskanäle, aber auch die Zielgruppen und generell die Öffentlichkeit, die werden ja immer wie fragmentiert. Das sind kleine Teilzielgruppen. Also man denke da auch an Influencer oder TikTok sind große Zielgruppen, die man da hat, plötzlich, weil Algorithmen das, wie soll ich sagen, auch mitbestimmen, was Reichweite bekommt. Und diese Komplexität, die spielt uns eigentlich eher in die Hände. Also umso mehr Komplexität, desto wichtiger ist der Überblick und das macht eigentlich unsere Dienstleistung relevanter.
Wenn du jetzt ganz persönlich einen Wunsch frei hättest für die Zukunft der Medienbeobachtung, was würdest du dir wünschen, Kai?
Ein Wunsch für die Zukunft der Medienbeobachtung. Also die wirklich schwierigen Fragen, die kommen gegen Ende. Ja, also ich meine, das Wort Medienbeobachtung besteht ja aus Beobachtung und Medien. Und wenn ich jetzt einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir natürlich eine starke und unabhängige Medienlandschaft wünschen und eine Gesellschaft, die dafür bereit ist, für journalistische Inhalte Geld zu investieren. Wir hatten ja auch das Fake-Thema. Also ich meine, wenn nicht professionelle Medien Facts liefern, dann, also ja, die benötigen halt auch Geld für ihre Produktion. Und dafür muss man gewillt sein, das auszugeben. Vielleicht eine Klammer auf. Es gibt mittlerweile zahlreiche Studien, die da ja sagen, wer da in den Gegenden, wo es keine lokale Medien mehr gibt, zum Beispiel, sind die Bürger innen schlecht informiert und können sich auch keine Meinung bilden. Und dann wächst eben auch Korruption zum Beispiel. Und wenn ich mir etwas wünschen könnte, ja, dann wäre es tatsächlich eine starke Medienlandschaft, weil die halt letztendlich ja schon entscheidend dafür ist, ob Menschen informiert sind oder nicht. Und für die Demokratie ist es absolut maßgebend.
So, den Wunsch unterschreibe ich zu 100%, Kai. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Mal schauen, ob du die auch so schwierig findest. Ganz zum Schluss, Kai, möchte ich von dir gerne wissen, hast du einen Medientipp, ein Buch, ein Podcast oder ein anderes Format, das dich gerade besonders inspiriert und das du uns weiterempfehlen möchtest?
Ja, so ein ganz aktuelles Beispiel habe ich nicht. Also, ich lese zwar sehr viel und ich höre mir auch ausgesprochen viele Podcasts an. Vielleicht der Tipp ist, wann man das machen kann.
Immer raus damit.
Gerade Podcasts. Ich meine, wenn ich lese, dann habe ich ein Gerät vor mir oder so. Also ich lese fast nie auf Papier, dann habe ich irgendwie mein iPad in der Regel. Und Podcasts höre ich eben, wenn ich Hausarbeiten mache oder irgendwelche Dinge nebenbei mache, dann kann ich mir auch Podcasts anhören. Und bei den Podcasts ist es so, natürlich konsumiere ich solche fachspezifischen Dinge wie den Medienrot-Podcast, aber so von meinem Naturell her, und vielleicht ist es ja auch etwas Berufskrankheit oder Blindheit, ich persönlich empfehle wirklich auch da die professionellen, die richtig professionellen Podcasts von den privaten und ganz besonders auch hierzulande vom öffentlich-rechtlichen Radio und Fernsehen, vom Schweizer Fernsehen, die haben ein unglaublich informatives, breites Podcast-Angebot, welches ich ganz toll finde. Eben nicht nur, also auch die Privaten, auch die NZZ zum Beispiel oder der Tagi, die haben ganz tolle Podcasts und dafür würde ich ja schon mich einsetzen und dazu anraten, diese Dinge zu konsumieren. Gerne nebenbei, wenn man Hausarbeiten macht. Also das finde ich, ist für mich, oder beim Autofahren dann, wenn man ein solches besitzt.
Lieber Kai, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du uns mit auf eine Reise genommen hast durch die Schweizer Medienlandschaft. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir dafür und ich denke, wir hören uns auf jeden Fall nochmal wieder.
Danke auch, liebe Nicole. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, mach's gut.
Media.